Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Norbert Lied anlässlich der Neujahrstagung zu Ihnen zum Thema An der Schwelle einer neuen Zeit. Doch zuerst folgt noch das Lied Ein Gott, der das Meer teilt, gesungen und gespielt von Deborah Brunner und Nathalie Horter. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Immer noch Hoffnung, mein Gott, bahnt immer ein Weg. fand immer ein Weg.
Gestern befanden wir uns noch an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Und jetzt haben wir die Schwelle schon übertreten und befinden uns, kann man sagen, mittendrin. So ist das. Der Dezembermonat, das ist immer so ein Monat, finde ich, da ist man so an der Schwelle. Da finden besondere Ereignisse statt. Die Adventszeit kommt. Der Höhepunkt dann die Weihnachtszeit an und für sich, die Geschenke. Danach flaut es dann wieder so ein bisschen ab. Und dann schwuppdiwupp ist man in einem neuen Jahr drin. Ich weiß nicht, wie Sie denken, aber ich könnte mir manchmal vorstellen, befinden wir uns so weltgeschichtlich gesehen im Dezember. Die Ereignisse überstürzen sich, auch fröhliche Ereignisse, aber viele trübsinnige Ereignisse. Und es könnte sein, dass bald eine neue Zeit anbricht. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. An der Schwelle einer neuen Zeit. Es gibt in Deutschland eine Fernsehsendung, das ist wohl so eine Reihenfolge. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber man liest davon immer wieder, man hört davon. Diese Sendung heißt Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und da habe ich mir gedacht, ja genau, das ist nämlich die Welt. Bei der Welt fängt es oft gut an oder so ein bisschen gut an und es ändert schlecht, oder? Das Ende ist immer irgendwie was Schlechtes. Und im persönlichen Leben, in einem Leben, ich sage jetzt mal ganz plump, ohne Jesus Christus, ist das auch so. Da wird man geführt und da wird man verführt. Das ist die Taktik der Verführung. Manches beginnt gut, süß. So eine Droge mal nehmen, ist doch, da fühlst du dich nachher wohl. Oder irgendeine Übertretung, das ist doch nicht schlimm, das steigt den Adrenalinspiegel. Und dann kommt das Desaster. Es endet meistens schlecht. Wie ist es in unserer Welt, in der großen Politik? Schauen wir sie uns an. Müssen wir uns ja gar nicht groß darüber unterhalten, was da los ist in Europa und weltweit. Politische Versprechen stellten sich nicht selten heraus zum Schluss als politische Verbrechen. In diktatorischen Ländern, in Ländern, die durch Religionen verführt sind, im Kommunismus seiner Zeit, im Nationalsozialismus, heute in Nordkorea und anderen Ländern. Bei Gott ist es genau umgekehrt. Das ist doch eine frohmachende Botschaft. Bei Gott ist es genau umgekehrt. Da kann es sein, du findest zu Jesus, du lebst mit Jesus und das ist manchmal schlecht, das ist manchmal gar nicht immer so gut. Da machen wir uns selber etwas vor, weil da muss man auch durch Krankheit, haben wir gesungen. Da müssen wir auch durch Leid, da müssen wir auch durch Not und vielleicht sogar durch Verfolgung. Und es gibt viel Trübsal in unserem Leben. Aber eins können wir immer sagen, nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten, sondern sagen wir mal so rum, manchmal schlechte Zeiten, aber immer am Schluss gute Zeiten, oder? Das war mein Slogan, mein persönlicher Slogan letztes Jahr, den habe ich aber mit hinübergestohlen ins neue Jahr. Ich habe ihn hier und da immer mal wieder zitiert. Am Ende kommt alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das ist bei Gott so. Ja, jetzt habe ich drei Hauptpunkte, die ich weitergeben möchte. Der erste lautet Zeiten. Der zweite Punkt, böse Zeiten, Sie sehen, ist ganz einfach, schlicht und einfach. Und der dritte Punkt, gute Zeiten. Und wir denken, dass wir heute so an der Schwelle einer neuen Zeit, Zeitepoche angekommen sein könnten. Was wir natürlich nicht ganz gewiss sagen können. Also der erste Hauptpunkt, Zeiten. Ich habe hier zwei wunderbare Bibelverse, einen aus dem Alten Testament, einen aus dem Neuen Testament. Sacharja 14,9. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Ja, das spricht doch für sich. Das ist doch eine Botschaft in sich, unwahrscheinlich stark. Es gibt jenen Tag. Es gibt ein Gestern, es gibt ein Heute, es gibt ein Morgen, aber es gibt einen ganz besonderen jenen Tag und der wird kommen. Und dann wird nur er der Herr sein, der Einzige, zu dem alle aufschauen. Der nächste Vers aus dem Neuen Testament, das ist sozusagen eine Parallele, da heißt es dann 1. Timotheus 6, 14, 15, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die zu seiner Zeit zeigen wird, der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und der Herr der Herren. Es gibt jenen Tag und es gibt seine Zeit. Heute leben wir in Zeiten. Und alle haben irgendwie seine Zeit. Und heute denke ich mal, wir leben in einer Zeit gerüttelt und geschüttelt von Terrorismus und Kriegen und Katastrophen etc. und Wirtschaftsnöten und so weiter und so fort. Aber es gibt auch seine Zeit. Dann wird er kommen. Und dann wird der König aller Könige sein. Dann wird er der Mittelpunkt der Weltgeschichte sein. Es gab damals in Deutschland einen Bundespräsidenten, es war der dritte Bundespräsident der BRD, der Bundesrepublik Deutschland, der hieß Gustav Heinemann. Und dieser Bundespräsident damals, das war ein gläubiger Mann, ein gläubiger Christ, und der hatte dann einmal, ja, das war an einem Kirchentag 1950, schon lange her, da war ich noch nicht geboren, da hatte der eine Rede gehalten vor, ich glaube, 180.000 Menschen. Und dann hat dieser Mann folgenschwere Worte gesagt oder denkwürdige Worte, die bis heute erhalten geblieben sind. Er sagte, unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Es gibt jenen Tag, es gibt seine Zeit. Und mit dieser frohen Erwartung gehen wir in das neue Jahr und stellen uns innerlich die Frage, sind wir nah an der Schwelle? Die Bibel redet, wenn der erste Punkt lautet Zeiten, die Bibel redet sehr viel über Zeiten. Und darum, man nennt das auch im theologischen Sprachgebrauch, nennt man das auch Dispensationalismus. Heilszeiten, die Gott gegeben hat. Die Bibel redet von vergangenen Zeiten. Sie redet von einer jetzigen, gegenwärtigen Zeitalter. Sie redet von zukünftigen, kommenden Zeitaltern, die noch ausstehen, die noch gar nicht da sind. Von Zeitaltern her und so weiter und so fort. Und die Bibel geht so weit, dass sie sagt, Gott ist der König der Zeitalter. Jedes Zeitalter, jede Periode kommt von ihm. Und weil es diese Zeitalter gibt, sind wir als Missionswerk Mitternachtsruf auch so gerne Dispensationalisten. So kann ich die Bibel am besten verstehen und einteilen. Anders habe ich große Schwierigkeiten. Der Herr Jesus ist der Schöpfer der Zeitalter. Er hat sie von Ewigkeit her gemacht. Alle Zeitalter, die es gibt. Und es heißt über die Gemeinde Jesu, dass sie verborgen gewesen ist vor Grundlegung der Welt, von den Zeitaltern her. War die Gemeinde bei Gott schon gegenwärtig, aber noch lange nicht offenbar. Die ist ja dann erst am Ende der Zeitalter zu unserer Zeit offenbart geworden in, durch und über Jesus Christus. Ja, und diese Zeitalter, das sind verschiedene Perioden, sagen wir mal Bauperioden, an denen Gott an seinem Heil arbeitet, an dem Haus des Heils arbeitet, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist, stellen wir uns das mal so vor, da sitzen drei Leute zusammen, da ist ein Bauherr, da ist ein Architekt und da ist noch der Ingenieur. Und die stehen für mich jetzt mal geistlich, bildlich, gleichnishaft für Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und diese drei machen einen Plan für ein riesiges, vollkommenes, herrliches Gebäude. Und dann wird da erst konstruiert oder es wird der Plan entwickelt, gedanklich und zu Papier gebracht und so weiter und so fort. Und dann wird das Fundament gelegt und für das Fundament braucht es ganz besondere Materialien, es braucht ganz besondere Arbeiter. Und dann kommen nachher die ersten Stockwerke, da braucht es wieder ganz andere Arbeiter, Fachmänner, die Wohnungseinrichtung. Oder dann kommt es zur zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Etage. Und meistens für jede Periode, um dieses Gebäude zu bauen, braucht es andere Facharbeiter, andere Strukturen, andere Normen, ja sogar andere Gesetze, Vorsichtsmaßnahmen und so weiter und so fort. Bis das Haus einzugsbereit ist. Und so müssen Sie sich mal diese Welt vorstellen, die Zeit dieser Welt. Gott baut an seinem Haus. Das hat bei Adam angefangen, nach dem Sündenfall. Und ich sage jetzt mal, vollendet ist es dann in der Offenbarung neuer Himmel, neue Erde. Da ist alles vollkommen bezugsbereit. Paulus sah sich als ein spezieller Haushalter in dieser Periode auch für die Gemeinde aus den Nationen. Und in jeder Haushaltung, in jeder Periode auch eines Baus, wird ja immer etwas mehr offenbart. Auch von den Gedanken, die der Bauherr, der Architekt und der Ingenieur hatten. Und je höher das Haus wird, je größer, je mehr sieht man, entdeckt man und einfach erkennt man. Und so gibt es auch eine fortschreitende Heilsoffenbarung. Und jede Heilsoffenbarung hat sein spezifisches, besonderes Ziel. Man kann die Zeit Noahs nicht vergleichen mit der Zeit Adams, oder die Zeit Abrahams ist nicht vergleichbar mit der Zeit Noahs. Die Zeit Mose, des Gesetzes, wiederum nicht mit Abraham. Ja, oder später dann das Heilszeitalter der Gemeinde in Jesus Christus, wie wir heute haben, ist mit dem Gesetz des Zeitalter Mose nicht mehr vergleichbar. Jede Haushaltung, jede Zeitperiode hat seinen besonderen Zweck und Ziel. Also ich finde, es darf Christen ermutigen, zu wissen, dass alles in diesem Plan Gottes eingebettet ist, eingebunden ist. Es gibt Rahmenbedingungen, da kann man nicht drüber hinaus. Da kann auch mal ein Nagel auf die Erde fallen, da kann mal ein Kabel kaputt gehen bei diesem Bau. Aber Gott gebraucht das alles, das ist alles schon vorhersehbar. Und Gott macht schlussendlich aus allem, sogar aus allen Fehlern, etwas Gutes. Dass der Bau komplett und vollkommen steht. Die Ausführungen des Bösen zum Beispiel sind im Plan Gottes mit eingebunden. Das kann man kaum verstehen. Die Auswirkungen des Bösen müssen dem guten Gottes dienen. Gott selber ist nicht böse. Er ist nicht der Erschaffer des Bösen. Aber er gebraucht das Böse, um sein Gutes zu machen. Das kann nur Gott. Das kann nur Gott. Es hat einmal jemand gesagt, manche der größten Geschenke Gottes sind unbeantwortete Gebete. Ja, wieso passt das jetzt? Ja, auch da, wir wundern uns manchmal, ja, warum ist mein Gebet da nicht erhört worden? Und wir werden irgendwann mal sehen, dass das auch zum Plan Gottes gehörte und zum Besten. Als Nebukadnezar erniedrigt wurde, kurz vorher, sagt ihm Daniel, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind. Auch bei dem Sturz und Niedergang des Babylonischen Reiches oder der Person Nebukadnezars selbst. Und Jesus sagte noch, um das zu ergänzen, er betete das im hohenpriesterlichen Gebet, gerechter Vater. Und wenn das Jesus sagt, habe ich keinen Grund, daran zu zweifeln. Also, nichts kann seinen göttlichen Plan durchkreuzen. Das ist nicht möglich. Nichts kann sein Ziel verrücken. Nichts kann ihm die Regierung streitig machen. Gott behält auch im Chaos die absolute Kontrolle. Und alles dient ihm. Wissen Sie, nehmen Sie das mit, die Welt fällt nicht auseinander. Gott baut an seinem Plan und er gebraucht alles. Die bösen Pläne der Menschen dienen seinem guten Zweck. Ja, da denken wir doch mal an die Geschichte zurück. Ja? Der Turmbau zu Babel und das Desaster, das daraus entstand, brachte ja Abraham hervor. Oder Israel in Ägypten geknechtet. Das brachte nachher das verheißene Land hervor. Denken wir an Josef, welchen Segen daraus gemacht hat. Oder denken wir ganz besonders mal an Jesus Christus, an seine Kreuzigung. Wer hätte denn damals gedacht, wenn die das gewusst hätten, sagt Paulus an einer Stelle, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt? Weil die wussten gar nicht, was Gott aus diesem qualvollen Tod des Herrn Jesus, wo alle sich die Hände rieben und alle gesagt und gedacht haben, jetzt sind wir dem endlich los. Da macht Gott eine Welterlösung draus. Das kann nur der Herr. Die Bibel, Römerbrief, der Fall Israel, dieser böse Fall, den sie auch selber verschuldet haben, den gebraucht Gott zum Heil der Nationen. Die kommende Zeit der Apokalypse wird der Herr gebrauchen für das Millennium. Wenn dann die Nationen nochmal aufbegehren unter der Herrschaft Satans ganz am Ende, gebraucht Gott das auch zur Einführung, zur Schwelle eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Glaub doch, auch wenn es in deinem Leben über Höhen und Tiefen geht. Auch wenn du dein eigenes Leben nicht mehr unter Kontrolle hast, vertraue einfach weiter. Selbst wenn du Gott manchmal Dinge sagst, die man vielleicht nicht so sagen sollte, wenn man seine Zweifel hat. Ich lese gerade das Hiob-Buch und der Hiob, der war verzweifelt. Der war verzweifelt. Und er hat Gott auch manchmal so gewisserweise angeklagt. Aber er hat immer an ihm festgehalten. Immer gesagt, und du bist Gott. Ja. Eines Tages wird das Dunkel vom Licht verschlungen und dann wird sogar der Tod nicht einfach nur besiegt, so im Sinne von 1:0. Jesus hat ja den Sieg vollbracht am Kreuz von Golgatha. Aber es gibt ja noch einen Höhepunkt dieses Sieges, wenn dann die Auferstehung stattfindet oder die Entrückung. Wir warten ja als Gemeinde Jesu auf die Entrückung unseres Herrn, dass er wiederkommt, um uns nach Hause zu holen, ja? Aber wie dem auch sei, der Höhepunkt ist die Auferstehung und Entrückung. Und diesbezüglich sagt der Apostel Paulus, ich glaube, das ist das längste Kapitel dieser Ausführung im Neuen Testament, 1. Korinther 15, 54, da sagt doch der Apostel Paulus, verschlungen ist der Tod in Sieg. Hören Sie mal gut hin. Nicht verschlungen ist der Tod vom Sieg. Das steht da nicht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wie das gehen soll, weiß ich nicht. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Und das nehme ich mir zu Herzen. Am Ende existiert nur noch Sieg. Das ist Gottes Zeit. Aber jetzt, die Welt ist ja so schwer zu begreifen. Kommen wir zum zweiten Hauptpunkt. Was ist nur mit unserer Welt los? Ja, wenn wir da die Bibel kennen und die Bibel lesen und die Bibel verstehen und verstehen wollen und immer mehr eindringen, auch in der Erkenntnis der Gnade unseres Herrn Jesus Christus, durch seine Gnade, durch die Gnade des Heiligen Geistes, dann werden wir auch da ernüchtert und wir werden erkennen, Mensch, eigentlich ist das, was wir durchleben und erleben und auch schon hinter uns liegt und vielleicht noch vor uns liegt, das ist ja eigentlich alles schon von der Bibel vorhergesagt. Jesus Christus hat ja Dinge vorhergesagt, die sind 2000 Jahre alt, heute hochaktuell. Wir müssen zum Beispiel wissen, dass uns die Bibel ganz klar sagt, wir leben derzeit in einem bösen Zeitalter. Komisch. Jesus ist doch gekommen. Er hat doch den Teufel besiegt. Er hat doch die Hölle, den Tod und alles besiegt. Er hat doch die Sünde besiegt. Er hat doch einen neuen Heilstag gebracht. Und trotzdem ist die Zeit, in der wir leben, böse? Ja, das läuft parallel. Wir kommen darauf zurück. Das läuft parallel. Böse Zeiten. Hier. Da steht's, Galater 1,4, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Weltlauf bedeutet hier eigentlich auch Zeitlauf, Zeitalter. Das ist die Periode, eine Periode in einem Bau, in der Struktur, Konstruktion eines Baues. Wir leben in einem bösen Zeitalter. Das ist die Antwort auf deine Not. Das ist die Antwort auf deine Anfechtungen, auf Verführungen, auf deine Kämpfe, auf Höhen und Tiefen in deinem Leben und in unserer ganzen Welt. Wir leben in einem bösen Zeitalter und wir müssen uns hier zurechtfinden. Und durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sind wir aber oder diejenigen, die an ihn glauben, herausgerettet aus diesem bösen Zeitalter. Geistlich. Real gesehen leben sie ja noch mittendrin. Wir erleben ja auch all das Negative. Aber du bist erlöst, geistlich versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Lassen Sie mich mal 3 Bibelverse geben, kurz. Das sind nur 3, es gibt ja wesentlich mehr. In der die Bibel uns erklärt, wer hier überhaupt regiert. Ich sage Ihnen, wer regiert. In denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat. Da spielt es keine Rolle, wer du bist. Ob du Professor bist, Wissenschaftler bist, ob du Politiker bist. Wer Jesus Christus das Licht der Welt nicht hat, nicht in sich wohnen, wird von Satan beherrscht, für seine Zwecke. 1. Johannes 5,19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt im Bösen. Epheser 2,2, in denen ihr einst wandeltet, wir sind ja herausgerettet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, jetzt, heute, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Ihr Lieben, und darum ist die Welt, darum sage ich auch, befinden wir uns an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter, weil das spitzt sich zu, das Böse reift aus. Darum ist die Welt so gleichgeschaltet. Die Welt soll gleichgeschaltet werden, das kriegen wir ja mit, ja? Weil der Fürst dieser Welt die Macht hat, noch ist sie ihm gegeben und nicht entrissen, bis dass Jesus Christus wiederkommt. Dann wird das anders, Offenbarung Kapitel 12. Aber bis dahin ist es ihm noch geduldet und es wächst ja auch die Gemeinde Jesu. Ich hörte gerade ein Zeugnis von Ulrich Pazani, der war vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen, das weiß ich nicht mehr genau, hat er an einer Zoom-Sitzung teilgenommen, hat er gesagt. Und in dieser Zoom-Sitzung, das war irgendwo in Asien, nahmen 40 Gemeindeleiter teil, alle aus dem islamischen Bereich, alles Moslems, die sich bekehrt haben zu Jesus Christus. Und die haben eine Organisation geschaffen, da finden Tausende zum Glauben, ganz viele Gemeinden. Und da steht da der Imam im langen Bart, steht da und unterrichtet die, wie sie die Bibel lesen müssen, wie sie in die Gemeinde kommen sollen und sich verhalten sollen, wie sie jetzt mit der Familie Umgang haben sollen und alles. Also fantastico, bombastisch. Ja, wirklich. Und dann hat er gesagt, Leute, wisst ihr was? In der ganzen Welt wächst das Christentum. Nur in Europa ist das einzige Gebiet, in dem es schrumpft. Wir leben an der Schwelle einer neuen Zeit. Ich glaube, die Gerichte stehen vor der Tür. Apokalypse bezieht sich auch auf Europa und auf Israel übrigens. Ja? Ja, also, der Gott dieser Welt, der Fürst der Gewalt in der Luft, der zurzeit wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, die keine Beziehung zu Gott haben, durch Jesus. Und da hat jemand etwas geschrieben, ein Mann namens August Fuhr, der hat ein Buch über die Offenbarung geschrieben. Ich bin das gerade am Lesen. Und da schreibt er, das finde ich ganz interessant, im Blick auf diesen Vers hier, Epheser 2,2, von ihm ging aus, also von dem Gott dieser Welt, Satan, von ihm ging aus der jeweils herrschende Zeitgeist. Gewaltige Geistesbewegungen und Geistessysteme auf politischem, wirtschaftlichem und weltanschaulichem Gebiet sind seines Ursprungs. Man ist erstaunt, wie oft ganze Völker und Erdteile plötzlich von einer Idee erfasst werden, die mit einer unheimlichen Dynamik um sich greift. Das ist doch so. Ja, denken wir doch mal zurück. Was war denn mit unserer Corona-Zeit? Komisch, ne? Ist ja fast ein Wunder gewesen. Die denken ja alle gleich. Ob du in Australien bist, in Kanada, in Russland, in Europa, egal wo du bist, in China, egal wo du dich befandest, gleiche Vorschriften, gleiche Gesetze, gleiche Maßregelungen, gleiche Warnungen, bisschen vielleicht differenziert, aber es war weltweit die gleiche Idee. Und das ist es. Die Welt soll ja langsam aber sicher gleichgeschaltet werden. Und das wird sie ja auch laut Offenbarung dann im sogenannten zukünftigen antichristlichen Reich. Und das Dramatische ist, das muss ich jetzt dazu sagen, dass das alles zeitgleich läuft mit der Existenz eines jüdischen Staates. Wissen Sie, Weltbewegungen, Weltregierungen haben in der Bibel überhaupt gar keine Bedeutung. Immer nur dann, wenn sie in Bezug zu Israel handeln. Ob das Rom war, ob das vorher die Griechen gewesen sind oder die Ägypter, die Perser, die Assyrer, ja, Babylonier natürlich, die werden erwähnt in Bezug, weil sie mit Israel zu tun hatten. Ja, als Jesus die Ölbergrede hielt, in welchem Blick hat er sie denn gehalten? In welchem Blick auf das Volk Israel? Und er hat gesagt, vor 2000 Jahren, ihr werdet gehasst werden von allen Nationen. Ihr werdet zerstreut werden in der ganzen Welt. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, passt doch nur im Blick auf Israel. Da kommt ja Jerusalem und all das kommt ja da wieder vor. Wissen Sie, ich glaube, natürlich, der Erste, Zweite Weltkrieg zum Beispiel und alle verheerenden Katastrophen, da sagen ja die Leute, ja, das gab's doch immer schon, geht doch immer so weiter, bla 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 bla. Aber das findet erst seine Bedeutung mit der Existenz des jüdischen Staates. Der Erste Weltkrieg war schlimm, der Zweite noch schlimmer, ohne Zweifel. Und viele Juden wurden umgebracht. Aber die Kriegsgerüchte, die wir heute haben, die Kriege, die wir heute haben, die Nation gegen Nation, die wir heute haben, die Auseinandersetzungen in und um Israel, stehen alle in Verbindung mit dem jüdischen Staat, der jetzt da ist. Und darum hat das höchste Brisanz. Sonst nie. Können Sie die ganze Bibel lesen? Immer in Bezug zu diesem Volk. Und da fragen wir uns jetzt, ja, auch da ist ja die Welt gleichgeschaltet. Die ist ja gleichgeschaltet. Manchmal fragt man sich, wie ist das möglich? Da ist doch wirklich jetzt, abgesehen von Ausnahmen, aber da ist doch nur wirklich die ganze Welt gegen dieses Volk. Die UNO, die ganze Welt. Und sie machen ja auch nicht alles richtig, das ist ja klar. Aber wie man da, das ist vollkommen unlogisch für einen Christen oder ich sag mal einen normal denkenden Menschen, ist das eigentlich vollkommen unlogisch, wie man hier mit Israel umgeht. Die Welt ist gleichgeschaltet, auch da. Durch wen, durch was, warum? Haben wir gelesen. Böses Zeitalter. Der 7. Oktober, den gibt es nicht erst seit 7. Oktober. Den gab es vorher schon. Den gibt es schon 2000 Jahre. Wir leben in einem bösen Zeitlauf, wo der Satan die Menschheit für sich und seine Pläne gewinnen will, um die Pläne Gottes zu durchkreuzen. Israels UN-Botschafter Ron Ronson sagte damals vor vielen Jahren, 2014, das sind jetzt bald 10, 11 Jahre her, da sagte der, und ich zitiere das, weil das so aktuell ist, so unheimlich aktuell, nichts an Aktualität verloren hat. Er zitierte vor der UNO, und doch stehe ich hier auch in dem Wissen, dass heute in dieser Versammlung die Wahrheit auf den Kopf gestellt und die Moral beiseite gelassen werden wird. Tatsache ist, immer wenn Mitglieder der internationalen Gemeinschaft über den israelisch-palästinensischen Konflikt reden, breitet sich ein Nebel aus, der alle Logik und moralische Klarheit verhüllt. Das Ergebnis ist nicht Realpolitik, sondern Surrealpolitik. Ihr seid nicht für den Frieden. Ihr seid nicht für das palästinensische Volk. Ihr seid nur gegen Israel. Und dahinter steht eine Macht, der gegen den ist, der sich dieses Volk zum Heil der Welt erwählt hat. Ja? Die Gottlosen sagen, die Juden sind unser Unglück. Der Sohn Gottes sagt, das Heil kommt aus den Juden, weil er dort geboren ist. Das ist jetzt keine Entschuldigung für das Verhalten Israels. Überhaupt nicht. Dieses Volk braucht genauso, wir kommen darauf zurück, dieses Volk braucht genauso Jesus Christus wie jeder andere auch. Ja, und darum, weil die Welt so geschaltet ist, sehen wir auch durch den Satan, wie sich das alles verhält in der Bibel. Zum Beispiel Offenbarung Kapitel 12, da wird ja nachher, der Satan wird ja dann aus dem Himmel geworfen und dann wird gesagt, der Verkläger unserer Brüder, ich glaube das ist jüdisch, ist jetzt auf die Erde geworfen. Der Teufel ist der Verkläger aller, die keine Beziehung zu Gott haben. Das heißt, er ist der Verkläger Israels und jedes Menschen, der keine Beziehung zu Gott hat. Und jetzt übrigens zum Trost. Dich, mit keiner Hand heben, glaubst du an Jesus Christus? Dich kann der Teufel nicht mehr verklagen. Das geht nicht, da haben manche Christen Angst vor. Jetzt habe ich das gemacht, jetzt sehe ich schon den Teufel neben dem Herrn. Und guck mal da, ja, guck mal an, da der Norbert, was er da wieder gesagt hat. Wieder übers Ziel, sagt mir meine Frau doch gestern oder vorgestern. Da sage ich so aus Witz, sage ich zu ihr, du, hör mal, ja gut, ich sage Elke, Mensch, kann ja nicht jeder sein wie ich. Und dann sagt sie, Gott bewahre. da gibt es nur Stress. Da gibt es nur Stress. Ja, ich brauche Veränderung. Aber der Teufel darf mich nicht mehr anklagen. Die Bibel sagt im Römerbrief Kapitel 8, 31 bis 34, da sagt sie, wer will uns anklagen? Gott ist hier, der gerecht spricht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist, der gestorben ist und auferstanden ist. Er ist unsere Rechtfertigung. Geht nicht mehr. Aber Israel wird angeklagt, weil sie keine Beziehung haben zum Messias, weil sie ihn verworfen haben. Und der Teufel darf Israel anklagen, kann Israel anklagen, klagt Israel an und gebraucht dafür natürlich auch die Nationenwelt. Und darum ist die ganze Nationenwelt in Anklage gegen Israel. Das hat geistliche Hintergründe. Das steigert sich auch bis ins antichristliche Reich. Denn auch das Böse muss zur Vollreife kommen. Es wird nicht besser, wird vielleicht wahrscheinlich eher noch schlechter. Vielleicht gibt es mal so Phasen, ja, wo man dann so vom Frieden redet und dann denkt man, jetzt hat man es und dann kommt der ganz große Knall. Ich hörte dieser Tage einen Verkündiger sagen, sinngemäß, wie kann man die Nachrichten noch verkraften, wenn man die Bibel nicht liest? Damit wir die Welt und die Weltzeit und die Weltlage besser verstehen und auch die Schwelle zu einer neuen Zeit, laut Schöpfungsbericht beginnt jeder Tag mit dem Abend. Ja? Nicht wie bei uns, mit Sonnenaufgang oder nach 12 oder so, sondern mit dem Abend. In Israel, wenn da der erste Stern oder drei Sterne aufsteigen, dann beginnt bereits ein neuer Tag. Ne? Darum wissen wir auch, wann Jesus gekreuzigt ist, ganz einfach. Ja? Donnerstagabend begann Freitag, Freitagabend begann Samstag, Samstagabend begann Sonntag, sind 3 Tage und 3 Nächte. Da haben sie es. Ja, ganz einfach. Gut, jetzt können wir natürlich sagen, also das steht ja auch hier, 1. Mose 1,5, da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Ja, mit Jesu Kommen, seinem Tod, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt, seinen Pfingsten, begann doch ein neuer Tag des Heils. Heute ist der Tag des Heils. Verstocke dein Herz nicht. Ja, es begann ein neuer Tag des Heils, an dem jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Aber dieser Tag des Heils, in dem wir jetzt leben, befindet sich noch mitten in der Nacht, bis dass Jesus kommt, die Sonne der Gerechtigkeit. Das läuft parallel. Das betrifft besonders Israel und die Nationenwelt. Als Jesus diese Welt verließ und gen Himmel fuhr, wurde es Nacht, in dem ein neuer Tag begann. Er hat ja gesagt, nicht wahr? Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann hat er die Welt verlassen und es wurde finster. Nacht, neuer Tag, aber der beginnt mit Nacht. Und jetzt verstehe ich Paulus auch, wenn er sagt im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 12, die Nacht ist weit vorgerückt. Der Tag, also im Sinne von Lichttag, nahe herbeigekommen. Lichttag wird es erst, wenn Jesus als die Sonne der Gerechtigkeit, der helle Morgenstern zurückkehrt. Und jetzt sagt er, Römerbrief, ja, auch ist ja viel auch auf Israel bezogen. Er sagt, Leute, die Nacht ist weit vorgerückt, wir leben in der Nacht. Ja, wie sagt Jesus? Wir sind ja voll im Trend als Mitternachtsruf, nicht wahr? Um Mitternacht war ein Rufen, ja. Wir sind voll im Trend mit der Botschaft. Um Mitternacht war ein Rufen, um Mitternacht war ein Rufen, siehe, der Bräutigam kommt. Und das ist eine sichtbare Wiederkunft. Wir hoffen, dass wir vorher entrückt werden. Petrus sagt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also auch da, bis der Tag anbricht, also befinden wir uns noch in der Nacht. Ich wiederhole, wenn Jesus dann zurückkehrt, das war dieser Vers, wenn Jesus dann zurückkehrt, erscheint der helle Morgenstern und die Sonne der Gerechtigkeit geht auf und erst dann wird Israel erleuchtet und sehend und auch die Nationen. Und erst dann wird ihnen die Decke weggenommen, beiden, den Nationen und Israel. Und dann ist es Lichttag, in dem es übergeht, ist diese Periode, wenn er kommt, ist der Tag durchgebrochen und dann geht es in eine neue Periode, wo da nur noch Licht ist, ins messianische Reich. Jetzt gilt, ist ja auch so ein Vers, Johannes 12, 46, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ja? Alle Welt ist in der Finsternis und der Satan ist der Fürst der Finsternis, nicht irgendwo in den dunklen Himmelswelten, sondern dieser Welt. Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir verstanden, warum es so viel Not und Elend in dieser Welt gibt, weil der Satan auch ein Ziel verfolgt. Ein anderer Vers, der uns das erklärt, ist dieser, denn wir haben nicht mit Wesen oder Gegnern von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den überirdischen Mächten, mit den teuflischen Gewalten und mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis. Die Beherrscher dieser Welt der Finsternis. Wir denken immer, der Teufel ist irgendwo da in der Hölle, in dunklen Sphären oder sowas. Mit den bösen Geistern in der Himmelswelt. Und das ist der Grund, und das ist jetzt eine ganz große Verantwortung, warum du gläubig bist und in diese Welt gesetzt. Warum sind wir in die Welt gesetzt? Wir sollen unseren Mitmenschen die Finsternis erhellen. Ja, ich darf lesen hier, Philipper 2, 15, damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Ja, warum Lichter in der Welt? Wenn wir hellen Tag hätten, brauchen wir keine Lichter. Diese Welt ist dunkel, diese Welt ist Nacht, diese Weltzeit, dieser neue Tag. Und da leuchten wir wie Lichter in der Welt. Ich sag mal, wie in einer Vitrine, ja? Wie in einer Vitrine sollen wir dargestellt sein. Manche haben ja so eine Vitrine irgendwo im Korridor oder im Wohnzimmer. Und da sind Gegenstände aufgestellt, die man liebt, die man sammelt. Und dann bleiben manchmal die Gäste da stehen und gucken dann in die Vitrine. Und oh, das ist aber schön. Ach, das sammelst du. Ach ja, guck mal, das ist aber niedlich. Und so, ja? Ja, und so sind wir so in diese Vitrine als Lichter in dieser Welt gestellt. Nehmen wir das überhaupt wahr? Letzter Punkt nach bösen Zeiten. Ich sage ja, bei Gott ist andersrum, ja, in der Welt gute Zeiten, schlechte Zeiten, bei Gott schlechte Zeiten, gute Zeiten. Und darum gute Zeiten. Die gute Zeit wird sein, wir haben es gesagt, an jenem Tag, zu seiner Zeit, die kommt auf jeden Fall. Ob wir sie erleben, keine Ahnung, aber sie kommt. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, der sieben Posaune-Engel in der Offenbarung, Kapitel 10 und 11, ist auch das Geheimnis Gottes vollendet, wie er seinen Knechten, den Propheten, die gute Botschaft verkündigt hat. Von was für einem Geheimnis ist hier die Rede? Von dem Geheimnis der Entwicklung des messianischen Reiches mitten in dieser Welt, bis dass Jesus Christus wiederkommt und die Herrschaft als König übernimmt, als Herr aller Herren. Das war das Geheimnis. Das ist damals den Propheten offenbart worden als Knechte. Das ist nicht die Entrückung, hat mit der Entrückung überhaupt nichts zu tun. Kann gar nicht. Warum nicht? Weil da müsste stehen das Geheimnis, das er den Aposteln offenbart hat. Aber das steht ja nicht. Paulus hat das Geheimnis der Entrückung geoffenbart bekommen als Gemeinde Jesu. Und nur er redet davon. Keine andere Stelle in der Bibel. Nur in den Paulusbriefen. Anders kann man interpretieren. Aber wortwörtlich redet nur er davon. Propheten wurde nicht die Entrückung der Gemeinde offenbart, ganz und gar nicht. Denen wurde offenbart das Geheimnis des messianischen Königreiches Jesus seiner Zukunft. Zum Beispiel im Danielbuch Kapitel 2. Siebenmal kommt davor, das Geheimnis. Und da wird die Weltreiche dargestellt, bis zur Krönung, dann am Ende so über die Schwelle, ja, über die Schwelle. Da heißt es dann Daniel 2, 44, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört wird und dessen Herrschaft keinem anderen Volk, jüdischen Volk, überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber in Ewigkeit bestehen. Und das wird in der Offenbarung bestätigt. Dieses Geheimnis der Propheten im Alten Testament, das Gott damals gelüftet hat, wird in der Offenbarung bestätigt. Hier, Offenbarung 11, Vers 15, da bläst dann der siebte Engel. Und der siebte Engel posaunte. In Kapitel 10 haben wir noch gelesen, wenn der siebte Engel posaunt, wird das Geheimnis Gottes, das er den Propheten offenbart hat, wird dann sichtbar. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo er trompetet. Und es wurden große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Genau das, was Daniel gesagt hat, als Prophet, hat nichts mit Entrückung zu tun. Die Welt der Schmerzen und des Leides ist nur die Schwelle zur unendlichen Schmerzlosigkeit. Paulus sagt, die Zeit der Leiden ist nicht wert, geachtet zu werden gegenüber der überaus großen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und dann kommt Jesus und dann heißt es, Petrus sagt das, wir erwarten aber einen nach seiner Verheißung neue Himmel, neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wissen Sie, es gibt auch ein geistliches www.ch. Kennen Sie das? Das geistliche www.ch? Weltschöpfung, Welterlösung, Weltvollendung in Christus. Ja, Jesus ist der Schöpfer dieser Welt. Jesus hat die Welterlösung vollbracht. Und Jesus ist die Krönung des Abschlusses. Er ist die Vollendung. Alles in Christus. Ich möchte noch drei Dinge zum Schluss sagen. Was ist denn nun für uns wichtig? Wir haben uns jetzt unterhalten. Gut, wir befinden uns an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Jesus könnte kommen. Niemand weiß Zeit und Stunde, das ist uns völlig klar. Aber wie sollen wir uns verhalten überhaupt? Ja, da habe ich nochmal, ich hoffe kurz, drei Punkte. Einmal hier, Titus Kapitel 2, Vers 11 bis 13. Erstens, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Stopp. Heilbringend für Sadat, Kim Jong-un, der Papst. Heilbringend für alle Menschen, ohne Ausnahme. Und da muss ich an meine Brust schlagen und sagen, Norbert, manchmal hast du Gefühle des Hasses anderen Menschen gegenüber, die keine Beziehung haben zu Gott. Das muss sich ändern. Zweitens, sie unterweist uns, damit wir die Gottlichkeit und weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir jetzt stehen. Weil wir umgeben sind von Finsternis, von Verführungen. Da müssen wir uns immer wieder entscheiden. Das Glaubensleben ist ein Glaubenskampf. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, auf welcher Seite will ich stehen? Geist oder Fleisch? Da sind wir jeden Tag neu herausgefordert. Und drittens, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Wir wollen Mitternachtsruf sein, Maranatha-Rufer, Rufer auf Zions Mauern. Wir wollen beten, ja, Amen, komm Herr Jesus. Wir wollen Erwartende sein, wir wollen Wartende sein. Wir wollen die Bibel studieren, den ganzen Ratschluss, aber dazu gehört zum großen Teil nun mal eben auch die Prophetie. Zweitens, also das waren die drei Punkte, in Gewissheit leben. Niemand hat mehr Gewissheit als ein Mensch, der durch Jesus Christus an Gott glaubt. Die Bibel ist voller Gewissheiten. Die Bibel sagt nie, ja vielleicht, wenn, aber, könnte sein, weiß auch nicht. Die Bibel sagt, wir wissen aber. Wir wissen aber, wenn unser irdisches Haus zerfällt, wir haben einen Bau im Himmel. Wir wissen aber, dass wir ihn sehen werden, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Wir wissen, wir wissen, wir wissen. Heilsgewissheit gibt uns die Bibel. Es gibt keine Religion dieser Welt, keine politische Gruppierung, keine Ideologie. Nur die Bibel. Was ist nun wahr? Warum werden Menschen so verändert? So total von Grund auf verändert, weil sie Gewissheit kriegen. So ist doch für uns ein Gott, egal was passiert. Der Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Sehen Sie, alles durch Jesus, immer wieder durch Jesus. Gott offenbart sich, wir können Gott nicht sehen, er ist Geist. Nur in Jesus sehen wir Gott. Wir können Gott den Vater nicht hören, nur über Jesus. Wir können nicht zu ihm kommen, niemals, nur über Jesus. Er ist der Weg, die Erlösung. Was für eine Gewissheit. Ein Gott, ein Vater, der uns Vater geworden ist, durch Jesus Christus, egal was passiert. Und das dritte und letzte ist, persönlich entschieden sein. Wissen Sie, Das darf ich nicht unterschlagen. Man ist manchmal versucht, das zu tun in der Vorbereitung, aber nein, das geht nicht. Das müssen wir einfach wissen. Das gehört zur Wahrheit. Denn dies wisst und erkennt ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Bumm. Bei aller Liebe. Für jeden steht die Tür auf. Gar keine Frage. Kein Mensch muss denken, dass er ohne Jesus Christus, ohne Vergebung, so durchschlüpfen könnte. Es funktioniert nicht. Wer sich nicht zu Jesus bekehrt, hat keinen Anteil an der Wiederkunft Jesu und verpasst das Reich Christi, das heißt das tausendjährige Reich, das Millennium. Das kriegt er nicht mit. Er bleibt tot. Er bleibt schlafend im Scheol, während andere das tausendjährige Reich feiern. Kein Teil. Und dann am Ende dieses tausendjährigen Reiches, wenn dann nochmal ein Aufruhr passiert, und es findet der sogenannte jüngste Tag statt, der jüngste Tag vor dem großen weißen Thron. Da werden die Menschen auferweckt, müssen erscheinen, nach ihren Werken, werden nach ihren Werken gerichtet, kommen in den Feuersee und haben keinen Teil an dem Reich Gottes. Neuer Himmel, neue Erde. Darum, kein Erbteil hat in dem Reich Christi und in dem Reich Gottes. Gott entschuldigt nicht die Schuld, aber er entschuldet den Schuldner. Und zwar vollkommen. Vollkommen. Ohne, dass du irgendein Werk bringen müsstest. Muss gar nicht bringen. Er sagt, ruf meinen Sohn an, ich vergebe dir alles. Alles. Ich vergebe dir alles, was auch war. Und ich gedenke dieser Sachen nicht mehr. Ein für alle Mal bereinigt. Für alle Ewigkeit. Anders ging es ja gar nicht. Religion verkleidet nur. Da bleibt der Mensch, wie er ist. Aber kriegt ein neues Gewand irgendwie übergezogen. Und ist doch noch so verkorkst wie vorher. Gott macht alles neu. Gott macht alles neu. Ein neues Jahr. Ein neues Leben, eine neue Chance, eine neue Gelegenheit, deine Gelegenheit, die Gott dir gibt und dir sagt, du, mach's doch jetzt. Mein Taufvers hieß damals, da war ich so glücklich, 2. Korinther 5, 17. Ist aber jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und manchmal fühle ich mich so alt. Also ich meine jetzt auch so wie der alte Mensch. Und trotzdem darf ich im Glauben wissen, nein, es ist alles neu geworden. Und alles neu steht vor unserer Tür. Wir befinden uns, ich denke, ich darf das so sagen, an der Schwelle. An der Schwelle zu einer neuen Zeit. Vielleicht kommt es mal wieder zu so kurzen Höhenbewegungen. Sicherheit, Sicherheit, Friede, Friede. Muss ja keine Sicherheit und Friede sein. Es ist ja nur, wenn man schon davon redet. Und die ganze Welt redet ja davon. Das ist ja ihr Thema. Dann kommt schnell das Verderben. Ich denke, wir nähern uns dieser Zeit. Wir stehen an dieser Schwelle. Darum wollen wir mit unserem Herrn Jesus Christus neu ins neue Jahr gehen. Amen. Ja, liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus danken wir dir für diese Chance, für diese Gelegenheit, die du uns gibst. Dieser Welt, egal wem, du machst keinen Unterschied. Jeder darf zu dir kommen. Dass das noch viele ergreifen und dass wir darin wachsen, Herr. Auch ich bei all meinen Mängeln, die noch da sind, bei allen Schwächen, manchmal Ungereimtheiten. Aber du hast mich bis heute gehalten, du hast uns alle, die wir hier sitzen, bis heute gehalten, du hast uns durch Höhen und Tiefen gebracht. Du bringst uns zu deinem Ziel und wir befehlen uns deiner Gnade an, ganz neu, auch für dieses Jahr. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Norbert Lied sprach anlässlich der Neujahrstagung zu Ihnen zum Thema »An der Schwelle einer neuen Zeit«. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an dieser Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.
Bist du mein Gott, dem ich vertraue? stürmisch diese Welt auch ist, meine Seele ruht in dir. Du bist mein Halt, du bist mein Fels, mein sicherer Ort und mein Fundament. Selbst wenn die Welt um mich herum zerbricht, weiß ich, dass du Gott meine Zuflucht.